Ja, es ist wunderbar zu hören, ne, was unser Herr in Bewegung setzt, wie Eva und Jerome gerade oder Eva gerade von ihrem Dienst berichtet haben, um uns, wie wir es gerade gesungen haben, in die Gemeinschaft mit ihm zu bringen und zu führen, beziehungsweise die, die diese Gemeinschaft noch nicht kennen, ja, ihnen diese zu ermöglichen. Er sucht und rettet, was verloren ist. Ich heiße Matthias Mann, bin 51 Jahre, wohne mit meiner lieben Frau und meiner Tochter in Alsbach-Hähnlein und bin seit 2007, darf ich Teil dieser Gemeinde hier sein, nachdem der Herr Jesus als guter Hirte mich am 11. Januar 2007 angesprochen und gefunden hat und ja, mir neues Leben geschenkt hat, mich frei gemacht hat von Süchten, vom Rauchen, nach 18 Jahren, von jetzt auf nachher. Und ja, er mich gefunden hat, der ich vorher verloren war. Und das soll das Thema heute sein, verloren und gefunden, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und das ist ein bekannter Text, den ich gern voranstellen möchte, der in Lukas 15 steht, die Verse 1 bis 7, vom verlorenen Schaf. Es kamen aber alle Zöllner und Sünder zu ihm, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sagten, er nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Na, da hat man gleich ein tolles Publikum, das einem zuhört, ne? Die einen, die murren, man könnte heute sagen, die einen vielleicht, die ganz auf der einen Seite stehen, die anderen, die ganz auf der anderen Seite stehen. Also zwei Gruppen, die sich eher ja, verfeindet gegenüberstehen. Da hat man gleich die ganze Bandbreite einer differenzierten Zuhörerschaft vor sich. Den Herrn hält es aber nicht ab, zu sagen, was er zu sagen hat, und er erzählte ihnen diese Geschichte. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und dem Verlorenen nachgeht, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, dann legt er es mit Freuden auf seine Schultern, und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Ja, soweit der Ausgangstext für heute. Wer hat schon mal was verloren? Oh, es gibt mehr, die noch nie was verloren haben. Das ist jetzt sehr überraschend für mich. Also, ich habe schon öfters was verloren und manches. Und so das Ärgerlichste vom Materiellen her, was ich verloren habe, würde ich sagen, war, als ich mal mein Handy auf dem Sitz im Zug neben mir habe liegen lassen und ausgestiegen bin und es mir dann, nachdem die Tür draußen zugegangen ist, es mir eingefallen ist, weil ich mich so intensiv und gut mit meinen Kollegen unterhalten habe. Ja, und das war dann leider weg. Dem Zug nachfahren bringt nichts. 3 Stunden warten, bis er aus der Gegenrichtung kommt, in der Hoffnung, dass es vielleicht noch da liegt, bringt auch wenig, ist wenig hilfreich, wenig erfolgsversprechend. Habe aber auch schon mal was vergessen oder verloren im Zug, was tatsächlich wiedergefunden wurde. Das war meine Tasche oben auf der Ablage. Habe dann Suchauftrag angegeben und da hat sich nach 2 Monaten tatsächlich einer gemeldet vom Fundbüro im Frankfurter Bahnhof und hat gesagt, ihre Tasche wurde abgegeben, da war noch alles drin, sogar das Geld. Da war die Freude, das Erstaunen war groß, aber auch die Freude war groß. Ja, ob sich eine Suche lohnt, wie viel Intensität und Aufwand, Ressourcen und so weiter man da reinsteckt, hängt auch immer maßgeblich vom Wert dessen ab, was man verloren hat, ne? Wenn jetzt einer ein 5-Cent-Stück verloren hat, wird er wahrscheinlich keine 5 Stunden danach suchen, zumindest nicht in unseren Breitengraden. Hast du schon mal was verloren, das dir sehr wichtig war? Wie intensiv und wie opferbereit war die Suche danach? Und eben abhängig davon, welchen Wert es hat, vielleicht auch welchen ideellen Wert, ja? Wenn es ein schönes Erbstück von der Urgroßoma ist, hat es vielleicht gar nicht so den materiellen Wert, aber einen hohen ideellen Wert. Und wie viel ich darin investiere, hängt an Zeit, an Ressourcen, vielleicht auch in Beurteilung meiner, wie haben wir das im Studium genannt, Opportunitätskosten. Die Kosten, dass ich eine Sache mache, der Betriebswirt nickt, hast du auch gelernt, gell? Opportunitätskosten, also quasi die Kosten der besten Alternative. Wenn ich das eine mache, kann ich das andere nicht machen. Und worauf will ich mich da fokussieren? Ja, wir waren gestern vor einer Woche als Familie, sind wir mal wieder nach Loup ins Einkaufszentrum. Meine Frau durfte mal alleine los, sich ein paar neue Klamotten zulegen. Ich war mit der Kleinen auch im selben Kaufhaus zuerst und habe gesagt, soll mal bitte warten, ich gucke mal bei der einen Jacke da. Und dann drehe ich mich um, dann war die weg. Dann war die weg und hat natürlich nicht gehört, dass sie warten soll. Und mir ist auf einmal ganz anders geworden. Ja. Und ich bin in Bewegung gekommen, von den Jacken weg. Und habe die Hoffnung gehabt, dass sie vielleicht irgendwo Richtung Damenabteilung auf der anderen Seite gelaufen ist. Weil sie wusste, dass meine Frau, oder weil ich ihr gesagt habe, dass die Mama dort ist. Und ich habe es nie, so einen halben Meter, den sieht man ja auch nicht zwischen den ganzen Ständern. Ne? War total verschwunden. Dann bin ich um die halbe Kasse vorne rum und dann sah ich sie tatsächlich bei ihrer Mama und war erleichtert und froh. Wir sind dann zu zweit weiter. Meine Frau durfte noch ein bisschen einkaufen. Und dann waren wir in diesem Essensbereich unterwegs und ich habe nur kurz an dem einen Ding geguckt, was es da zu essen gibt. Es war irgendwie so 1 Uhr und da hat sich alles getummelt, ja. Und ich drehe mich, das waren 10 Sekunden, 15 Sekunden, da war die schon wieder weg, aber diesmal im Getümmel. Und ich losgerannt in die Richtung, in die wir gelaufen sind, ein oder anderen bisschen angerempelt aus Versehen. Und dann sehe ich sie tatsächlich ein Stück weiter vorne laufen und die war sich überhaupt keiner Schuld bewusst. Ne? Ich war so geflasht von dem Ganzen drumherum, was es da gab. Und mir hat es fast den zweiten Herzinfarkt verursacht, weil mein Kind verloren war oder weg war, nicht mehr da war. Und ich habe für mich gedacht, wie viel mehr geht es unserem Schöpfer, der dich und mich in seinem Ebenbild geschaffen hat, der dich gewollt hat, der dich gemacht hat, der sogar jeden deiner Tage schon sein Buch geschrieben hat, ehe einer geworden ist. Wie geht es ihm, wenn du nicht mehr bei ihm bist? Er liebt dich mehr als sonst irgendjemand und hat Sehnsucht nach dir und will dich wiederfinden, zurückhaben, dich bei sich haben. So wie ich mein Kind bei mir haben will, noch viel, viel mehr will der Vater im Himmel dich als sein Kind bei sich haben, dich haben. Es gibt im Alten Testament unter anderem zwei Situationen oder Stellen, wo sich Gott selbst um seine Schafe kümmert, sich selbst um sie annimmt. In Hesekiel 34 lesen wir, da geht es von den Schafen, die keinen Hirten haben, also wo es eher so um den Aspekt der Rettung geht. Und in Jesaja 40, wo es um die versprengten Schafe geht, also die auseinandergetrieben sind, dass er die wieder zurückholt. kann auch, ist auch ein schönes Bild in Bezug auf Israel, ja, zerstreut in die Diaspora. Und dass der Herr, und wir sehen es in diesen Tagen, ne, und in diesen Jahren und Jahrzehnten, wie er zurückführt, was er verheißen hat, wie er anfängt, sein Volk wieder zu sammeln. Also das eine Mal Rettung und das andere Mal eine Rückholaktion. Und ich glaube, in diesem Gleichnis hier, da kann man beides wiederfinden oder beides in beide Richtungen schauen, nämlich einmal das Hinzutun zu einer Herde und das, also die Rettung, die Bekehrung, das zu der Herde dazukommen und das andere Mal das Zurückholen zur Herde. Ja. Wenn einer, der schon bei der Herde war, weggelaufen ist, sich entfernt hat und nicht laufen gelassen werden soll. Hier in diesem Gleichnis, Gott selbst sucht das Verlorene. Und er hat eine weltweite Rettungs- und Suchaktion ins Leben gerufen. Die Eva hat eben gerade so wunderbar davon erzählt, wie sie aus Sicht, aus unserer Perspektive am anderen Ende der Welt auf Suchen sind im Auftrag Gottes. Und der Herr hat in Johannes 1, Vers 9, sagt er, das ist für mich ein wunderbares Wort, da sagt er, also in Klammer das Wort, der Herr Jesus, war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt gekommen sind. Oder die in diese Welt kommen. Für mich heißt es, dass er Zugang findet zu jedem Menschen. Wie er das macht, um die zu erreichen, um sie in sein Licht zu stellen, weiß ich nicht. Ne? Aber ich weiß, dass er es macht. Und ich habe eine schöne Begebenheit gefunden, wo es um einen Rettungsdienst geht. Ihr erfahrt nachher nochmal eine ähnliche persönliche von mir. Aber das unter diesem weltweiten Aspekt. Da war ein Missionsehepaar, die arbeiten im Irak. Und die wollten christliche Literatur in arabischer und kurdischer Sprache verteilen, haben ihr Auto beladen und sind losgefahren das Zielgebiet. Und kurz bevor sie dann dahin kamen, haben sie angehalten an einem kleinen Laden und wollten da Getränke und ein paar Lebensmittel kaufen für die Fahrt. Und das Paar betritt dann diesen Laden. Und da sahen sie jemand, der äußerlich sie irgendwie so an den Taliban erinnert hat. Und während des Einkaufs hat dann die Frau den Eindruck gehabt, dass sie diesem Mann ein neues Testament geben soll. Und ihr Mann, der hat abgewiegelt. Wer weiß, was das für ein Typ ist. Ja, vielleicht gefährdet er unseren Einsatz und so weiter. Und dann sind sie ins Auto gestiegen, sind weitergefahren auf. Ja, der Mann hatte die Hosen voll. Und die fuhren dann weiter, kann man vielleicht auch ein Stück verstehen. Ne? Die sind dann weitergefahren und nach ein paar hundert Metern platzt es aus der Frau heraus: Wenn Jesus mich eines Tages fragt, warum ich diesem Mann kein neues Testament gegeben habe, werde ich ihm sagen, mein Mann wollte es nicht. Das war mal eine Ansage, ne? Von der treuen Gehilfin. Ja. So, mein Mann wollte es nicht. Und das hat diesem Mann keine Ruhe gelassen. Das hat getroffen. Und dann haben sie den Wagen gewendet und sind zurück zu diesem Laden gefahren. Und der Mann mit dem langen Bart und diesem Turban oder dieser Kopfbedeckung, der war immer noch dort. Und dann sind sie auf ihn zugegangen und haben ihm dieses neue Testament gegeben. Und der Bärtige fängt auf einmal sofort an zu erzählen und sagt, dass ihm vor einiger Zeit Jesus im Traum erschienen ist. Er ist Muslim. Und dass er ab jetzt seitdem diesem Jesus nachfolgt. Und dass er, der Herr, zu ihm heute Morgen gesagt hat, geh in die Stadt, in diesen Laden, dort werden meine Boten kommen und dir mein Wort geben. Und dann seid ihr gekommen und wieder gegangen und ich dachte, ich hätte mir das alles nur eingebildet. Wie gut, dass der Herr Menschenherzen bewegen kann, Ja, auch mich, ja, ich bin auch oft feige. Und du bist auch feige in der Situation. Ja? Und es ist eine geistliche Dimension, die da hinten dran steckt. Ne? Es ist nicht nur, ich sage da jemandem was, sondern da gibt es Mächte und Gewalten, die das nicht wollen, die Angst machen wollen, die das verhindern wollen, wo ein geistlicher Kampf hinten dran steht. Ja, das als Beispiel dafür, wie der Herr in der Lage ist, Menschen zu erreichen, von denen wir gar nicht denken, dass er dazu in der Lage wäre, ja, was völlig außerhalb unseres Vorstellungsvermögens liegt. Ja, und hier im Gleichnis selbst, Gott sucht das Verlorene. Ne? Er will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Weil verloren in diesem oder hier in dem Gleichnis, alle waren in der Wüste dieser Weltzeit unterwegs, alle 100 Schafe, die schon gefunden waren und auch, dass das verloren war. Alle in der Wüste, also die Vollzahl sozusagen. Und verloren meint hier fern von Gott, getrennt zu sein von ihm, ohne echte Gemeinschaft mit dem Schöpfer und mit dem Erhalter deines Lebens zu sein. Und die Bibel sagt in Jesaja 53, Vers 6, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ne? Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum? Weil alle in die Irre gingen wie Schafe. Du und ich, jeder sah auf seinen Weg. Und der Herr Jesus, er ist der gute Hirte und gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, was im eigenen Kopf nach seiner eigenen Spur gelaufen ist, um uns zu erlösen und zurückzubringen zum Vater in die Gemeinschaft mit ihm. Wie wunderbar, dass du gewollt und geliebt bist von dem, der dich geschaffen hat, dass er dich zurückhaben will. Die größte Suchaktion hat der Herr in seinem Sohn oder hat Gott in seinem Sohn Jesus Christus gestartet. Jesus hat dafür alles verlassen und er war später von allen verlassen, als deine und meine Sünde auf ihm lag und er sie Passionszeit ans Kreuz getragen hat, um dafür zu bezahlen, dass diese Kluft durch Schuld und Sünde zwischen Gott und Mensch durch ihn überbrückt werden kann, dass diese Trennung nicht mehr bestehen bleiben muss, sondern wir heimkommen dürfen. Sag mal, wie stehst du jetzt zu Jesus Christus, ganz persönlich, ganz individuell zu ihm, der dich liebt? Bist du mit ihm und ist er mit dir? Und auf welcher Seite stehst du? Ja, schön liegen bleiben. Beim guten Hirten? Oder fern von ihm, bei der kleinen Herde oder allein und verirrt. Und man kann nicht auf beiden Seiten stehen, ne? Kann nicht links und rechts stehen, oben oder unten, sondern nur bei ihm oder nicht bei ihm. Die Bibel spricht immer davon, ne? Es gibt zwei Wege. Es gibt den breiten Weg, der ins Verderben führt, und es gibt den schmalen Weg, der zum ewigen Leben führt. Und wer die Geschichte und die Begebenheit oder das Gleichnis von Lazarus und dem reichen Mann kennt, der weiß, dass es auch zwei Orte gibt, zu denen diese zwei Wege führen. Und dass es, wie heißt es, gibt keine Möglichkeit, vom einen zum anderen hinüberzukommen. Ja. Der reiche Mann bittet darum, ne, will, dass der Lazarus den Rand seines Fingers ins Wasser taucht, um ihm die Lippen zu befeuchten, weil er so leidet. Und der Herr sagt uns da, solange wir hier auf dieser Erde auf dem Weg sind, haben wir die Entscheidungsmöglichkeit. Ja? Er hat Ja zu dir gesagt, er will, dass du, und lädt dich über vielfache Weise ein, dass du auch Ja zu ihm sagst, dass du diesen Wechsel vom breiten auf den schmalen Weg vornimmst, um am Ende im Paradies nicht in der Verdammnis zu sein und zu landen. Hab die Woche, es gibt ja so schöne Flyer, die der ein oder andere manchmal seinen Status einstellt. Und da habe ich beim Bekannten so ein schönes Bild mit einem guten Spruch gelesen. Das sagt, heißt es, die Welt sagt, das Leben ist kurz, koste es aus. Also leg alles rein, was geht. Und dann stand unten drunter, die Ewigkeit ist lang, bereite dich vor. Was ist das für ein Blickwechsel? Ne? Alles hier reinlegen oder den Blickwechsel zu haben über diese 60, 70, 80 Jahre hinaus, sich vorzubereiten auf das, was kommt. Und da ist diese Entscheidung für Jesus der Dreh- und Angelpunkt. Daran entscheidet sich alles. Und der Herr Jesus, er verdeutlicht hier in diesem Gleichnis den Wert des Einzelnen. Ne? Also es geht weniger um die 99, sondern das Spotlight geht auf diesen einen, der weggelaufen ist und will zeigen, was für eine Energie und Liebe der himmlische Vater für dich und für mich einsetzt und besitzt. Er sagt, wenn ein Mensch 100 Schafe hat, von denen nur ein einziges sich verirrte, wird er sich gerade um dieses eine kümmern und diesem einen nachgehen. Er lässt vorübergehend diese 99 vorübergehend und temporär allein, um zu suchen und zurückzuholen, was verloren ist, dieses eine Schaf. Und ich habe was gelesen oder was gefunden, da heißt, diese 99 übrigen Schafe, denen traut er zu, eine gewisse Zeit mal ohne seine Gegenwart auszukommen. Ihr Zahlenwert ergibt die Quersumme, also 9 plus 9, Quersumme ist 18. Und es steht im Hebräischen für Chai oder Chain für Leben. Für Leben. Und jede 9 für sich weist auf neues Leben hin. Also sie werden mit der Herausforderung fertig werden, durch dieses neue Leben, das sie durch Jesus bekommen haben. Aber das Verlorene, das braucht die Hilfe des Hirten. Das muss zurückgeholt werden. Und Gott selbst kümmert sich um jedes einzelne seiner Menschenkinder. Um jedes einzelne. Das ist doch schön, oder? Er sieht nicht auf die Masse, sondern er sieht den Einzelnen in der Masse. Das ist ein Unterschied, ne? Wenn du 100 Leute siehst und es ist schön, wir haben, wenn wir in der Fußgängerzone als unterwegs sind, wir haben vor einigen Jahren hier mal so ein großes Bild im Garten gemacht. Es sind viele von euch drauf, die winken, ihr erinnert euch. Es kam dann auf so ein, nennt sich das Pop-Up-Ständer oder so. Ne? Roll-up, genau. Und wenn man da aus der Ferne so ein bisschen drauf guckt, sind es eben ganz viele Gesichter und es ist wirklich eine Menge, wenn man sich mal die Zeit nimmt und mal auf die Einzelnen näher rangeht und mal auf die Einzelnen guckt. Ja, so aus der Ferne nimmt man nur die Masse wahr. Jesus will dir ganz nahe kommen. Er will dir ganz nahe kommen, zu dir ganz persönlich und will, er schaut dich ganz persönlich an. Er hat an dich gedacht, als er am Kreuz gerufen hat, dass es vollbracht ist. Da hat er an dich und an mich gedacht, an jeden Einzelnen dafür. Ja, also, kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb, heißt es in einem schönen Lied. Und er ist der Gott, der dich sieht, der dich in dieser Menge von, wie viel sind es, 8 Milliarden Menschen sieht und Jesus geschickt hat, damit du gerettet wirst und dass der links und rechts von dir, mit dem du unterwegs bist, dass der genau oder die genauso nach Hause finden dürfen, heimkommen. Er kennt die ausweglose Lage, in der die Menschen sind und in der du bist oder warst. Ja, das hängt davon ab, wie du zu Jesus stehst, ob du noch drin bist oder warst und in der wir uns befinden und in die wir uns hineinmanövriert haben, durch Schuld und Sünde und erfreut sich, wenn wir uns von ihm finden lassen. Jesus sagt hier auch, dass es eine Verlorenheit gibt. Ja, er sagt, ein sich selbst überlassenes Schaf ohne Hirte, das geht zugrunde. Ne? Das wird es wahrscheinlich nicht lange machen. Wo ist Wasser, wo ist Nahrung, wer hält die Feinde ab und. Und ein Mensch ohne Jesus als den guten Hirten, der geht auch zugrunde. Auf ihn kommt es an und auf ihn sind wir angewiesen, du und ich. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Sind wir wieder bei diesen zwei Seiten. Ja, und er will auch dich und mich im Rettungsdienst für Menschen gebrauchen. Weiß noch, ich bin in den Schwarzwald gefahren, sonntagsmorgens um 7 Uhr aufgebrochen. Und unterwegs ging irgendwie so diese Temperaturnadel hoch. Und er hat da vorne auf einmal angefangen, ein bisschen rauszuqualmen aus dem Motorraum. Ein bisschen vom Gas runter, ein bisschen langsamer gefahren. Und man dachte, Mensch, angefangen zu beten, hoffentlich hält es noch. Und dann bin ich noch bis zu einer Autobahnausfahrt gekommen, wo eine Tank- und Raststätte war. Und als ich gerade da von der Autobahn runterfahre, blendet die rote Motorleuchte auf. Und jeder weiß, das heißt Motor abstellen sofort, sonst ist wahrscheinlich nichts mehr zu machen. Ich bin dann noch so auf den Parkplatz der Tankstelle gerollt, bin reingegangen und habe mir einen Kaffee bestellt. Und dann habe ich den Automobilclub angerufen, gesagt, dass ich da stehe und warte. Und dann hatte ich noch so eine Kühlflüssigkeit mir da in der Tankstelle für teuer Geld gekauft. Bin raus, habe gedacht, das hilft, habe das reingekippt, lief unten wieder raus. Waren irgendwie 15 Euro im Eimer. Ne? Und gut, dann bin ich wieder rein, habe in Ruhe meinen Kaffee getrunken und dann hatte mit der Frau da eine junge, ein bisschen arabisch aussehende, jüngere Frau, haben wir uns ein bisschen unterhalten, hat gefragt, was los ist und kamen wir so ins Gespräch. Und dann kam gerade der Abschleppwagen an und ich hatte noch die Zeit, hatte so ein kleines Heftchen, Gott liebt dich, ob ich ihr das schenken darf. Und dann guckt die mich an mit so großen Augen und sagt, ich habe vor ein paar Tagen einen Unfall gehabt, bin mit dem Auto, habe mich um den Baum gewickelt. Es ist ein Wunder, dass ich das überhaupt überlebt habe. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann bitte ich dich, dass du dich mir zeigst. Und ich konnte gar nicht mehr sagen, ja, ich bin dann, habe ihr Gottes Segen gewünscht, habe ihr gesagt, sie soll das lesen und bin weitergegangen. Ich habe die auch nie mehr gesehen. Ich bin dann später noch ein, zwei Mal, als ich wieder in der Gegend war, mal vorbeigefahren, aber ich habe es nie mehr gesehen. Ja, der Herr gebraucht auch fast Motorschäden, um Menschen was weiterzugeben, die ihn auf die Spur bringen. Für mich war es halt umständlich, aber naja, wenn ich diese Frau mal in der Ewigkeit wiedersehen darf und vielleicht einen klitzekleinen Beitrag dazu leisten konnte, ich habe ja eigentlich gar nichts gemacht. Ne? Der Herr hat diese Situation in allem geführt, vom Dampfen zum Motor, bis dass die Lampe leuchtet, dass es gerade noch bis dahin reicht, dass diese Frau an dem Morgen Dienst hatte und. Ach genau, die war noch in Vertretung, die sollte eigentlich gar nicht da sein an dem Morgen. Da ist eine Kollegin krank geworden, da ist die eingesprungen. Also, an Mitteln fehlt es ihm nicht. So, das war das. Wir kommen auf die Zielgeraden. Er will Menschen zurückholen, die ihn nicht kennen. Aber es geht auch hier, es kommt auch aus dem Text, es gibt eine Gefahr, den Kontakt zum guten Hirten zu verlieren. Für dich und für mich, die wir schon dabei sind, die in der Herde mit dabei sind, das Schaf, man kann es auch dahin, ne, das hat dazugehört Und was mag passiert sein oder die Ursache, dass es weggelaufen ist, dass es auf einmal nicht mehr bei der Herde war? Hat unterwegs, vielleicht so wie meine Tochter, ist träumend weitergelaufen, ne, im Einkaufszentrum, und da haben wir uns verloren. Vielleicht war das Schaf auch in sich selbst verliebt, merkt gar nicht, wie der Hirte mit den anderen weitergezogen wird. Ja? Wenn ich immer nur mich im Blick habe und egoistisch und selbstsüchtig bin, dann verblendet mir das auch den Blick und hindert mich dran, im Blick, wir hatten es vorhin auch im Lied, ne, dass der Blick Jesus, auf den guten Hirten und auf die um mich herum. Vielleicht war es auch Ablenkung. Ja? Vielleicht dachte es, ach hier, das Futter und das Wasser, das ist aber nicht so toll, da drüben gibt es doch viel Besseres. Das schöne Gras, ich suche mir das bessere Gras, ich suche nach einem angenehmeren Leben, und hat sich vielleicht nicht mehr der Führung dieses guten Hirten anvertraut, in die es ursprünglich mal hineingekommen ist. Vielleicht hat es sich auch ganz bewusst gegen den Hirten entschieden, ne? Nach dem Motto, ich lasse mich hier nimmer Fesseln auf den Rücken legen und scheren, mein Fell abgeben, das passt mir alles nimmer, das will ich nimmer, ich will frei sein, will meinen eigenen Weg gehen. So wie der verlorene Sohn, der das Erbe von dem einfordert, der sogar noch lebt. Ne? Erbe gibt es, wenn was da ist, wenn der Erblasser gestorben ist, nicht wenn er noch in bester Blüte steht, sozusagen. Ja, und der seinen eigenen Weg gegangen ist und vereinsamte und auch verarmte. Vielleicht gab es auch Krach in der kleinen Herde, ja? Dass da zwei auf einmal gegeneinander gegangen sind und jetzt geht einer raus und sagt, nee, da laufe ich jetzt nimmer mit und geht den vermeintlichen Weg und sagt, in die Gruppe gehöre ich nimmer. Da mit dem Schaf oder mit dem Hammel, mit dem kann ich nimmer. Und läuft weg. Und der Herr, er geht nach. Hand, die nicht lässt, er hält fest. Wie gut ist es, dass der gute Hirte sein Schaf vermisst. Ja? Er merkt es, er vermisst es und er handelt. Vermisst er dich aktuell? Denk mal drüber nach. Wir hatten vorhin das Thema, ne, mit einer Neuhingabe als Jerome, mit den Pastoren, den gut ausgebildeten, 35 Jahre im Dienst zum Teil, ja, wo Menschen durch Jesu bewegt wurden, mit diesem Hirten neu weiterzumachen, enger weiterzumachen, nah dran zu sein und dran zu bleiben. Und wenn du und vielleicht auch ich in manchen Sachen in so einer Situation sind, dürfen wir ihn bitten, dass er uns zurecht hilft. Herr, bring du mich zurecht, hilf du mir. Und wir werden und dürfen erfahren, dass Jesus der gute Hirte ist, der uns sucht und der verheißen hat, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das, was vielleicht passiert ist, was dich weggetrieben hat von der Herde, das soll kein Trennungsgrund sein, dass du nicht wiederkommen darfst, ne? Sondern wenn wir es ihm bringen, wenn wir es bekennen, ist er treu und gerecht, dass er es vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, so jetzt machen wir Schluss. Die Freude darüber, dass das Schaf wiedergefunden wurde, er legt es auf seine Schulter, er nimmt es an, er trägt es zurück und er kann es auch nicht lassen, daheim allen davon zu erzählen, ne, dass das Schaf wiedergefunden wurde, dass du wiedergefunden wurdest. Wie sagen der Johannes und der Petrus vom Hohen Rat, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und das Schöne ist, dass es für diese Freude, dass du erlöst und gerettet bist, diese Freude hat kein Mindesthaltbarkeits- oder kein Ablaufdatum. Ne? Du darfst dich jeden Tag darüber freuen, neu, dass es noch hält und dass es in Ewigkeit weiterwirken wird. Und dann soll auch gelten, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Willst du das vielleicht ganz neu? Der Herr segne uns dazu und schenke seinen Segen dazu. Amen.